Ja, wir wollen weitermachen mit unseren Predigtthemen, die wir zurzeit in der Gemeinde haben. Wir sind ja dabei, Personen aus der Bibel zu betrachten, um von ihnen zu lernen. Und somit haben wir heute das Thema Maria von Bethanien. Vor einigen Sonntagen, erster Sonntag im Monat, da war ich hier vorne und habe den Gottesdienst moderiert. Und wir haben das ja bei uns in der Gemeinde haben wir das so, derjenige, der moderiert, ersten Sonntag im Monat haben wir das Abendmahl gefeiert, dass der Moderator anschließend auch mit unseren Eltern, Geschwistern, die gegebenenfalls nicht im Gottesdienst dabei sein können, das Abendmahl dann bei denen zu Hause verteilen. Ja, somit ist es ja meine Aufgabe gewesen, mit den Geschwistern in Kontakt zu treten und zu fragen, ob die in den Gottesdienst kommen oder ob es gewünscht ist, gesundheitlich, ob das zulässt, dass ich dann da nach dem Gottesdienst hinkomme. Ich habe eigentlich angerufen, gefragt, ob er mir die Nummern geben kann. Von Schwester Welk und Schwester Petri und von Drowetzkis. Genau, er hat sie mir geschickt. Ich habe Drowetzkis angerufen. Nein, das passt hier nicht, ist okay. Brauche ich nicht nach dem Gottesdienst kommen. Ich rief dann Schwester Petri an und sie sagt, ja, Heinrich hat gerade angerufen und wir kommen in den Gottesdienst. Okay, ich dachte so, er schickt mir die Nummer und ruft selber an. Interessant. Ich rufe dann die nächste Schwester an. Frag sie, wie es aussieht. Ja, Heinrich hat gerade angerufen und ich komme auch zum Gottesdienst. Merkwürdig. Er schickt mir die Nummer auf WhatsApp und ruft selber an. Gut, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, habe keine Zeit gehabt. Komme hier in den Gottesdienst. Wir beten oben noch und ich frage Heinrich, hör mal, wieso schickst du mir die Nummer und rufst selber die Leute an? Ich habe keinen angerufen. Ja, wie jetzt? Ja, die haben mir gesagt, Heinrich hat angerufen. Und da fiel mir ein, Heinrich, gibt es eine ganze Menge bei uns in der Gemeinde, ne? Ich habe mal gezählt, ich bin ungefähr auf 8 gekommen. So, es kann dieser Heinrich sein, es kann der andere Heinrich sein, es kann der und weiter und so fort. Ich will jetzt unbedingt keine Namen nennen. Ich weiß jetzt bis heute nicht, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall, ein Heinrich war es. Maria von Bethanien, wer ist das? Wir lesen in der Bibel auch von einigen Marias. Da gibt es eine Maria, denke die meisten ist bekannt, Maria, Mutter Jesu. Und da gibt es eine Maria von Magdala. Und da gibt es eine Maria von Bethanien. Und um diese Maria von Bethanien soll es heute gehen. Maria von Bethanien, die wird nicht oft erwähnt in der Bibel. Aber merkwürdig ist, jedes Mal, wenn sie erwähnt wird, finden wir sie an den Füßen Jesu. Ganz interessant. Maria von Bethanien war die Schwester von Martha und die Schwester von Lazarus. Jetzt ist vielleicht schon so ein bisschen Zusammenhang ist da. Ne? Lazarus ist bekannt, der war ja mal gestorben und ist wieder auferweckt worden. Martha, die kennen wir auch so ein bisschen, aber da gehen wir heute mal ein bisschen mehr ins Detail hinein. Genau, Maria von Bethanien, ich habe das in 3 Punkten hier aufgeführt. Der erste Punkt ist, sie lernt an den Füßen Jesu. Und dazu die Textlesung aus Lukas Kapitel 10 von 38 bis 42. Lukas Kapitel 10 von 38 bis 42. Da lesen wir Folgendes. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Und schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria lernt zu Jesu Füßen. Jesus kommt nach Bethanien mit seinen Jüngern. Bethanien, ungefähr 3 Kilometer entfernt von Jerusalem. Sie kommen in das Dorf. Martha sieht diese Männer, Jesus und seine Jüngern, und sie handelt sofort. Sie lädt die ein zu sich, nach Hause. Martha gibt sich sehr viel Mühe, um wirklich eine gute Gastgeberin zu sein. Maria dagegen, die Schwester von ihr, die setzt sich einfach zu den Füßen Jesu und hört ganz aufmerksam zu. Sie lauscht seinen Worten, sie bewundert den berühmten Lehrer und ist ganz hin und weg. Martha ärgert sich über Maria, über ihre Schwester. Warum hilft sie denn nicht? Und dann geht sie zu Jesus und beschwert sich bei ihm. Hey Jesus, du musst ihr doch mal sagen, dass sie mir helfen soll. Das kann doch nicht angehen, dass ich alleine die ganze Arbeit machen soll. Aber Jesus, er nimmt Maria in Schutz und sagt, Martha, Martha, mach dir mal nicht so viel Sorgen. Das ist nicht ganz so wichtig. Es ist nur eines wichtig. Und das, was wichtig ist, das hat Maria erkannt. Ich kann mir vorstellen, was da bei Martha gerade so im Kopf vor sich ging. Wie kann er nur sowas sagen? Das Essen kommt doch nicht von alleine auf den Tisch. Ich würde mich doch auch gerne dabei setzen. Ich würde mich auch gerne bei Jesus seinen Füßen sitzen und ihm zuhören und mich gegebenenfalls auch ein bisschen ausruhen. Warum darf sie das und ich darf das nicht? Diese ganze Arbeit, die macht doch keiner für mich. Ich werde getadelt, Maria wird gelobt, obwohl sie gar nicht arbeitet. So ein Gedanke könnte hochkommen, das ist doch ungerecht, oder? Das ist doch nicht richtig. Wieso macht Jesus da so einen Unterschied? Maria und Martha, zwei Schwestern und doch sehr unterschiedlich. Ich habe oft diesen Gedanken gehört in so einem Predigten, da hieß es immer wieder, lasst uns sein wie Maria, lasst uns von ihr lernen. Nicht so wie Martha. Ich habe mir die Frage gestellt, hat Martha denn etwas falsch gemacht? Können wir von Martha denn nichts lernen? Das hat Jesus ja auch gar nicht gesagt, oder? Sie hat einfach das Wichtigste nicht erkannt. So sagte Jesus das. Martha hat aber trotzdem etwas Wichtiges getan. Sie hat Jesus gesehen, wie sie nach Bethanien kam, hat sie eingeladen. Hat sie zu sich nach Hause eingeladen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für eine Frau zur damaligen Zeit, wobei man ja bemerken muss, dass diese beiden ja auch noch unverheiratet waren. Und nun kommen eine ganze Reihe Männer ins Haus und sie werden bedient. Und das interessiert Martha gar nicht, was die Nachbarn denken, was die Nachbarn reden. Sie ist alleinstehend. Nicht verheiratet und jetzt kommen Jesus und 12 Jünger, da sind mindestens 13 Männer ins Haus und sie bedient sie. Sie ist einfach nur sehr gastfreundlich. Sowas wünschten wir uns auch alle, oder? Einen gastfreundlichen Freund zu haben, der einen einlädt und der sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, fühl dich wie zu Hause, fühl dich wohl. Aber Jesus sagt zu Maria, Maria hat das gute Teil erwählt, das bessere erwählt. Das heißt doch, dass diese beiden Schwestern doch eine Wahl hatten, oder? Wenn sie doch das Bessere erwählt hatte, das heißt, sie konnte doch etwas erwählen. Sie hat sich für etwas entschieden, richtig? Und genauso hat sich doch Martha auch für etwas entschieden. Beide hatten eine Wahl, wie sie mit Jesus umgehen. Wie ist das normalerweise, wenn jemand zu uns zu Besuch kommt? Da gibt es ja auch immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir kochen für den Besuch oder wir unterhalten uns mit dem Besuch, oder? Ich kann mich erinnern an die Zeit, dass wir am Anfang verheiratet waren und wir hatten Besuch eingeladen. Da haben wir das ganz gut geregelt, meinte ich so. Ich unterhalte mich mit dem Besuch, meine Frau kocht. Wird heute vielleicht immer noch so gemacht. Ja? Aber bis es irgendwann mal, haben wir uns mal darüber unterhalten und da sagte meine Frau mir so ganz liebevoll, hey, das ist nicht ganz richtig, ich würde mich auch gerne mal unterhalten mit denen. Aber ich bin da am Kochen und du erhältst dich das schön. Und dann haben wir das anders geregelt. Also es gibt eine Wahl. Es gibt A oder B, entweder Jesus bekochen oder ihm zuhören. Anders gesagt kann man ja sagen, entweder ich diene Jesus oder ich kann es zulassen, dass Jesus mir dient. Und diese Entscheidung, die muss ich täglich treffen. Auch heute Morgen haben wir uns die Entscheidung, hat jeder die Entscheidung getroffen, ob er in den Gottesdienst kommt oder nicht. Beide Möglichkeiten stecken in diesem einen Wort Gottes Dienst. Entweder kommen wir hier zum Gottesdienst, um zu dienen, mit unserem Lobpreis, mit dem Gebet, mit der Predigt, mit allem, was hier so gemacht wird. Oder aber ich komme in den Gottesdienst, um mir von Gott dienen zu lassen. Den Dienst, den Gottesdienst an uns vollziehen zu lassen. Wir kommen dann zum Gottesdienst, damit Gott an uns handelt, damit Gott an mir handelt, damit er sich uns zuwenden kann, damit er uns an seiner Gegenwart erfreuen kann. A oder B, Maria oder Martha, Dienst an Gott oder Gottesdienst an uns. Wir müssen entscheiden. Und Maria hat sich entschieden. Sie will sich von Jesus dienen lassen. Und genau das ist das gute Teil, wie Jesus sagte. Das ist das Gute, was Maria entschieden hat oder wozu sie sich entschieden hat. Aber geht es in diesem Text eigentlich nur um Maria und Martha oder geht es um etwas anderes noch? Was will Jesus uns eigentlich sagen, um wen es hier wirklich geht? Es geht hier einzig und allein um Jesus selbst. Warum? Martha ist wichtig, habe ich schon gesagt. Ohne sie wäre Jesus nicht eingeladen worden. Ohne sie wäre Maria jetzt nicht an den Füßen von Jesu und könnte zuhören. Was aber hat Maria erkannt, was Martha nicht erkannt hatte? Jesus ist da. Jesus ist da, ganz einfach. Jesus ist da und er ist der Mittelpunkt. Er ist mein Leben, er ist der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt auch unserer Gemeinde. Jesus ist da, das wäre eigentlich der Satz, der hätte fallen müssen, als Jesus ins Haus kam. Wir können doch nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wenn Jesus da ist, wenn er da ist, da kann alles andere warten. Jesus ist da und will uns dienen. Er will uns lehren, er will uns ermahnen, ermutigen, uns neue Kraft geben. Wenn Jesus da ist, dann sollte sich unser Fokus ändern. Wir sollten unseren Blick auf Jesus richten, auf ihn richten, innerlich ruhig werden und genau zuhören, was er zu sagen hat. Das ist das, was Maria gemacht hat. Sie hat sich an seine Füße gesetzt, wurde ruhig und hat zugehört. Wir lesen nicht davon, dass sie irgendwie geredet hat. Nein, sie hat einfach nur zugehört. Ist das nicht oft so, dass wir uns von vielen Dingen ablenken lassen, wenn wir die Bibel lesen wollen? Ich weiß nicht, welche Erfahrung du machst, aber ich habe so manches Mal gemerkt, wenn ich mir Zeit nehmen möchte, um in der Bibel zu lesen und wirklich ruhig zu werden, mit Jesus zu reden, plötzlich klingelt das Telefon. Plötzlich kommt eine Nachricht. Oh, ich muss eh mal schnell gucken. Und schon bleibt die Bibel liegen. Und dann ist hier noch eine Info, und dann ist noch eine Info, und dann ist noch irgendetwas. Immer diese Störungen. Es ist kaum möglich, mich wirklich zu entspannen oder wirklich ruhig zu werden und Zeit zu nehmen, auf Jesus hinzuhören. Und noch ganz merkwürdig ist, während dieser stillen Zeit, während man die Bibel liest und mit Jesus redet, kommen oft die besten Ideen. Schon mal gemerkt? Die besten Gedanken, die man so hat, bekommt, ist ganz oft während des Gebets. Und man wird abgelenkt. Man bekommt einen Gedanken und man schweift wieder ab. Man bleibt nicht beim Wort Gottes. Maria sitzt zu Jesu Füßen und lernt, lauscht seinen Worten. Der zweite Punkt, Maria weint zu Jesu Füßen. Und dazu den Bibeltext aus Johannes 11, 28 bis 33. Johannes 11, 28 bis 33, da heißt es, danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Jesus mochte Maria und Martha, so wie auch den Lazarus, den Bruder. Aber nun gibt es ein Problem. Lazarus ist krank. Und es will irgendwie will das nicht besser werden. Und für die beiden Schwestern ist klar, Jesus muss kommen. Das ist logisch. Wenn Jesus da ist, dann wird Lazarus wieder gesund. Er wird ihren Bruder wieder gesund machen. Das ist ganz logisch. Er wird es nicht zulassen, dass er krank wird oder dass er stirbt, womöglich noch. Er ist doch der Freund von Jesus. Er ist ihr Notarzt. Jesus kann Wunder tun. Das haben sie mehrfach erlebt, dass Jesus Wunder getan hat, dass er Menschen gesund gemacht hat. Davon sind die beiden Schwestern zu 100% überzeugt. Und die beiden Schwestern wissen auch, wo Jesus sich gerade befindet. Und zwar, er ist am Jordan, lesen wir. Und das ist ungefähr ein Tagesmarsch entfernt. Und sie schicken schnell einen Boten los mit einer Nachricht. Er soll zu Jesus sagen, Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Und diese Botschaft, die würde Jesus schon verstehen. Sein Freund Lazarus ist krank. Also bitte, mach dich auf den Weg und mach Lazarus gesund. Aber wie antwortet Jesus? Ganz interessant. Jesus antwortet, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient zur Verherrlichung Gottes. Wie kann man so eine Antwort verstehen? Sein Freund ist krank, womöglich wird er sterben. Und Jesus sagt einfach nur, die Krankheit führt nicht zum Tod. Ist Jesus hier das etwa gleichgültig, wie es seinem Freund geht? Ist es ihm egal, dass Maria und Martha ihn rufen lassen? Ist es ihm egal, dass sie auf ihn warten, dass sie da auch in Not sind? Warum macht er sich denn nicht auf den Weg? Der Bote kommt 2 Tage später wieder zurück, aber ohne Jesus. Was mag wohl in den Köpfen von Maria und Martha vorgegangen sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Jesus jetzt nicht kommt? Sein Freund, unser Bruder, ist krank und er kommt nicht. Wie ist das möglich? Das kann nicht sein. Und sie schöpfen wieder neue Hoffnung und sagen, nein, er wird rechtzeitig kommen. Er wird kommen, nein, es wird alles gut. Der kann nicht zu spät kommen. Aber Jesus kommt und kommt nicht. Er kommt einfach nicht. Können wir uns in so eine Situation von Maria und Martha mal hineinfühlen? Jesus, wo bist du? Hat dich mein Rufen nicht erreicht? Rufe ich umsonst? Geht mein Gebet nur bis zur Deckenhöhe, bis zur Zimmerdecke? Hier geht es doch nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Hier geht es doch nicht ums Wetter, worüber wir beten wollen. Hier geht es doch um unseren Bruder. Hier geht es um Leben und Tod. Lazarus stirbt und Jesus ist nicht da. Wir versuchen den Tod so manches Mal zu verdrängen, aber er ist da. Mitten im Leben. Manchmal ganz plötzlich, manchmal nach einer langen Leidenszeit. Manchmal kommt er viel zu früh. Bei Kindern, bei jungen Eltern, bei Jugendlichen, Teenies. Aber es gibt auch so viele schwere Situationen, die wir im Leben erleben, die einen aus der Bahn werfen können. Da zerbricht eine Familie, weil die Eltern sich trennen. Da verliert jemand plötzlich seinen Job. Oder es gibt eine Diagnose, eine Krankheit, eine schlimme Krankheit. Das kann einen so manches Mal aus der Bahn werfen. Sind wir da nicht auch manchmal in der Versuchung zu sagen, was soll ich mit einem Gott, wenn er nicht da ist, wenn ich ihn am allernötigsten brauche? Bei Maria und Martha, bei dem sterbenden Lazarus, war er einfach nicht da. Aber dann kommt Jesus mit ein paar Tagen Verspätung. Lazarus liegt schon 4 Tage im Grab. Martha geht Jesus entgegen und sagt zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Also ich finde, Martha traut sich hier etwas zu. Sie versteckt sich nicht. In ihren Worten mag auch ein leichter Vorwurf enthalten sein, so wie auch die Frage, warum nur? Warum bist du nicht da gewesen? Aber sie drückt ihm trotzdem ihr Vertrauen aus. Man kann sagen, Jesus, ich weiß nicht, warum du nicht gekommen bist. Ich weiß es nicht. Ich habe doch so oft gehofft und gebetet. Aber da war einfach keine Hilfe. Da war keine Antwort. Aber ich weiß, dass du der Messias bist. Ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich kann und ich will ohne dich nicht leben. Ich halte an dir fest, auch wenn ich das jetzt Ganze nicht verstehen kann, warum das so passiert ist. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber trotzdem halte ich an dir fest. Du hast mein Vertrauen. Aber Maria ist da ganz anders. Als sie erfährt, dass Jesus da ist, läuft sie auch sofort zu ihm. Und da ist es wieder so, sie fällt Jesus zu Füßen und sagt nur, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus geht mit ihr nicht ins Gespräch. Er redet mit Martha nicht. Mit Maria nicht, so wie er mit Martha gesprochen hat. Er versteht sie. Er kennt ihre Gedanken. Maria redet auch nicht viel. So wie man kann sagen, sie redet gar nicht. Aber sie ist an den Füßen Jesu. Sie ist dort angekommen, wo sie sich ausweinen kann. Sie ist an den Füßen Jesu und dort bekommt sie Kraft. Dort bekommt sie Trost. Dort bekommt sie Stärke. Es gibt von Jesus keinerlei Vorwürfe oder irgendetwas, was er ihr an den Kopf wirft. Sie darf an seinen Füßen einfach alles loswerden, was sie bedrückt, ihren ganzen Kummer. Interessant ist auch, wenn wir im Text weiterlesen, Jesus sieht Maria weinen und muss auch weinen. Jesus, der Sohn Gottes, er weint mit. Maria klagt ihm dann ihr Leid und Jesus fühlt mit. Er weint mit. Es ist ihm nicht egal. Er weiß ganz genau, was in ihr vorgeht. Er fühlt mit. Und auch heute ist Jesus immer noch derselbe. Wir haben auch heute die Möglichkeit, zu seinen Füßen zu sitzen oder zu liegen und ihm alles zu sagen, was uns bedrückt, unseren ganzen Kummer, unsere ganzen Sorgen. Alles können wir ihm sagen. Er versteht uns. Er versteht dich, mein lieber Freund. Und er kann mitfühlen. Und er schenkt neue Kraft und neuen Trost. Lazarus war 4 Tage tot, aber das war selbst für Jesus nicht das Problem, ihn wieder lebendig zu machen. Er rief und Lazarus kam aus dem Grab wieder heraus und lebte, bis er wieder starb. Schon interessant, ne? Lazarus ist 2-mal gestorben, aber Jesus hat ihn auferweckt vom Tod. Der dritte Punkt: Maria betet Jesus an seinen Füßen. Und dazu der Text in Johannes 12, 1-7. Da heißt es, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und den Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl auch bewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Jesus ist mit seinen Jüngern wieder in Bethanien, aber diesmal nicht bei Martha und Maria und Lazarus, sondern bei einem im Hause Simons. Aber trotzdem bediente wieder Martha, wie wir gelesen haben. Das heißt, sie haben ein gutes Verhältnis wahrscheinlich gehabt, Simon und Martha, weil ansonsten würde Martha ja nicht in seinem Hause dienen, in der Küche wirtschaften. Und wir lesen, Lazarus ist auch dabei. Und jetzt die gute Frage, was macht Maria? Hilft sie diesmal? Nein, auch dieses Mal hilft sie nicht ihrer Schwester. Aber dieses Mal ist es wieder etwas anderes. Bei der ersten Begegnung saß sie zu seinen Füßen, hörte seinen Worten zu. Beim zweiten Mal weinte sie an seinen Füßen, weil ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Und jetzt? Es steht hier so ganz kurz und bündig, Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie damit ihrem Haar. Interessant ist, was hat Maria dazu bewegt, dieses zu tun? Diese kostbare Nadel gehört zum Baldrian-Gewächs und wird unter schwierigen Umständen gewonnen. Schon damals wurde dieses kostbare Nadelöl aus Indien importiert. Es wird geerntet in der Höhe, im Himalaya-Gebirge in der Höhe ab 3005 Meter Höhe. Also ist schon sehr, sehr aufwendig. Und einer seiner Jünger, der wusste sofort Bescheid. Der wusste sofort Bescheid, was das für ein Zeug ist und wie teuer das Zeug ist. Judas. Er kannte sich aus. 300 Denare ist dieser halbe Liter wert gewesen, schätzungsweise. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Auf jeden Fall 300 Denare, das ist so ein Jahreslohn eines Tagelöhners. Jetzt einfach mal angenommen, dein Jahreslohn liegt bei 25.000 Euro. Jeder kennt ja seinen Jahreslohn. Vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es 35, vielleicht ist es 40, vielleicht ist es 100, egal. Vielleicht ist es auch nur 15. Einfach mal angenommen, dein Jahreslohn liegt bei 25.000 Euro. Was kostet dann ein Milliliter dieses Nadelöl? 50 Euro kostet ein Milliliter von diesem Öl. Wenn sie doch jetzt nur 10 Milliliter genommen hätte, so ein bisschen, hätte das dann nicht gereicht, die Füße Jesu einzuölen, einzubalsamieren und mit den Haaren abzutrocknen? Das würde doch reichen, oder? Nur 10 Milliliter. Warum 500? Warum nimmt sie alles? Dieser halbe Liter, der würde bei einem normalen Gebrauch über viele, viele Jahre ihr ausreichen. Nein, Maria gibt das Kostbarste, was sie hat. Das Kostbarste, was in ihrem Besitz ist. Und sie geizt damit überhaupt nicht. Maria ist voller Dank für das alles, was Jesus an ihr getan hat. Und nun möchte sie das irgendwie zurückgeben oder sie will ihm irgendwie das zeigen, wie dankbar sie ihm ist. Das muss ein merkwürdiger Moment gewesen sein, als Maria da plötzlich in der Tür stand, eine ganze Reihe Männer, mindestens 13, Lazarus war dabei, sind 14, wovon wir wissen, waren bestimmt noch mehr dabei. Und plötzlich kommt Maria in diesen Raum, alles Männer. Vielleicht dachten einige Jünger, naja, ist ja nichts Neues. Ne? Maria an Jesu Füßen, das kennen wir ja schon. Jetzt geht die wieder dahin. Aber indem Maria das Öl, diese Flasche aufmacht und das Öl über seine Füße gießt und anschließend die Füße mit ihren Haaren trocknet, zeigt sie damit ganz deutlich, dass sie Jesu Dienerin ist. Sie übernimmt die Arbeit eines Dieners. Der Diener ist eigentlich dafür verantwortlich, einem Gast, wenn er ins Haus kommt, die Füße zu waschen und einzubalsamieren. Und diese Arbeit hat jetzt Maria übernommen. Indem sie die Füße mit ihren Haaren trocknet, zeigt sie damit, dass sie mit allem, was sie hat, Jesus dienen möchte. Man kann sagen, mit Haut und Haar will sie Jesus dienen. Sie gibt Jesus das Kostbarste, was in ihrem Besitz ist, aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit möchte sie nicht nur etwas geben, nicht nur ein Milliliter, nicht nur 10, sondern sie gibt alles, was sie hat. Mit ganzer Kraft, mit voller Hingabe will sie Jesus nachfolgen. Jesus gab ihr eine neue Perspektive. Jesus vergab ihr ihre Sünden. Jesus gab ihr ihren Bruder Lazarus wieder zurück. Jesus war ihr Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, was bin ich bereit zu geben? Ich bin seit vielen Jahren ein Kind Gottes. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ja, ich habe Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Die Bibel nennt es Sünde. Mit anderen Worten kann man sagen, das ist Schuld. Ich habe Schuld auf mir geladen. Jesus ist für diese Sünde gestorben. Jesus hat diese Schuld, die ich aufgeladen habe, hat er bezahlt mit seinem Leben. Sein Blut ist geflossen, um meine Schuld zu bezahlen. Er gab mir einen Sinn im Leben und er gab mir die Verheißung und er gibt mir das Versprechen, dass ich eines Tages mit ihm in der Herrlichkeit sein werde. Ich kann täglich mit ihm reden. Ich kann täglich mit ihm Gemeinschaft haben. Er ist immer bei mir. Ich weiß das. Ist das nicht ein Grund, dankbar zu sein? Ich musste feststellen, dass es mir oft gar nicht so richtig bewusst ist. Ja, ich weiß das alles. Ich weiß alles, was Jesus für mich getan hat. Und ich bin auch dankbar, wirklich. Aber so manches Mal ist mir das gar nicht so richtig bewusst, was das Jesus gekostet hat. Ich lebe so in den Tag hinein, versuche ein guter Mensch zu sein. Aber ist das alles? Es gibt so viele Möglichkeiten, Jesus aus Dankbarkeit zu dienen. Füreinander da sein, den anderen helfen, den anderen ermutigen, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Hast du einen Dienst in der Gemeinde? Nein, dann wird Zeit. Das ist eine Möglichkeit. Die Dankbarkeit, die du Jesus gegenüber hast, ihm zu zeigen. Was bin ich bereit zu geben? Gebe ich alles, wirklich alles, oder nur so ein Milliliter? So ein bisschen. Komm, es reicht. Oder bin ich bereit, alles zu geben? Wie ist es bei dir? Bist du bereit, alles zu geben? Oder auch nur so ein bisschen? Und das reicht dann. Maria gab alles, was in ihrem Besitz war, das Materielle und sich selbst. Ja, das waren die drei Punkte. Sie hört zu an Jesu Füßen, sie weint an Jesu Füßen und sie betet an Jesu Füßen. Und ich wünsche und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir ermutigt werden, uns wirklich Zeit zu nehmen, zu lauschen, zu hören, was Jesus uns sagen möchte. Aber dass wir auch mit unserem Kummer, mit unseren Sorgen zu ihm hingehen. Wir haben heute die Möglichkeit, genauso. Das, was mich bedrückt, kann ich ihm sagen. Er hört mir zu und er fühlt mit. Und ich kann ihn anbeten. Ich kann dankbar sein. Alles geben, was er mir geschenkt hat. Ihm zeigen, ja, ich bin dir dankbar. Aus dem Grund tue ich das. Ich tue das nicht, weil ich es muss, weil er mich dazu zwingt, sondern aus Dankbarkeit, weil er mich errettet hat, weil er mir Sinn im Leben gegeben hat. Aus Dankbarkeit möchte ich ihm dienen, möchte ich ihm anbeten. Gottes Segen. Amen.